FASD ist ein ganz besonderes Behinderungsbild, weil es eben nicht darum geht, dass ich im Rollstuhl bin oder eine Seheinschränkung habe, was irgendwie von außen sichtbar ist, sondern dass die Behinderung darin liegt, dass ich mein Verhalten nicht so auf die Straße bringen kann, wie ich es gerne hätte. Und das ist was, was ich immer wieder feststelle, dass es viele kleine Dinge gibt, die ich tun kann, um den Alltag für das Kind und auch für uns als Pflegeeltern, als Familie zu verbessern. In den allermeisten Fällen habe ich wirklich unfassbar freundliche und herzliche Kinder. Und die einem so das Herz erwärmen und die so auch so eine ganz unvermittelte Art haben. Also die setzen jetzt nicht irgendwie so eine Maske auf.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Heute spreche ich mit Sarah Blatt über das Thema FASD, die fetale Alkoholspektrumstörung, und darüber, was es für Pflegefamilien bedeutet, ein Kind mit FASD zu begleiten. FASD entsteht, wenn Kinder während der Schwangerschaft Alkohol ausgesetzt sind. Die Auswirkungen sind sehr unterschiedlich und zeigen sich vor allem in der Entwicklung, im Verhalten und im Lernen. Im Gespräch geht es darum, was hinter dem Verhalten dieser Kinder steckt, wie ihr Alltag aussehen kann und vor allem, wie Pflegeeltern sie gut verstehen und begleiten können. Viel Spaß mit dem Interview. Sarah, ja, schön, dass ich hier bei dir sein darf und wir heute über dieses Thema FASD sprechen. Aber bevor wir darüber sprechen, magst du erstmal dich selber vorstellen.
Ja, total gerne. Mein Name ist Sarah, ich wohne im schönen Mittelhessen in der Nähe von Marburg und habe fast 10 Jahre in der stationären Jugendhilfe gearbeitet, sehr familiennah. Das war damals in Berlin, da ich aber, genau wie schon erwähnt, jetzt in der Marburger Ecke bin. Das ist tatsächlich meine Heimat und ich wusste schon, irgendwann geht's wieder zurück. Genau, und nachdem ich dort eben als Erzieherin gearbeitet habe, wusste ich, jetzt ist nochmal eine Veränderung dran und habe dann nochmal Erwachsenenbildung studiert mit dem Fokus, vorher habe ich die Kinder gestärkt und jetzt stärke ich die Menschen, die mit den Kindern arbeiten. Und genau, gebe ihnen durch Seminare oder Coaching, Supervision, gebe ich ihnen neues Handwerkszeug im besten Fall an die Hand, womit sie ihre Arbeit wieder gut machen können. Und gleichzeitig will ich meine Erfahrungen auf keinen Fall missen, die ich in der Arbeit mit den Kindern gemacht habe. Es hat mir auch mega viel Freude gemacht und jetzt ist einfach ein anderer Abschnitt dran. Genau, so. Ja, ansonsten, ich habe 2 Jungs, 10 und 14 sind die, bin verheiratet und ja, lebe hier im Grünen, freue mich des Lebens, nachdem ich lange, lange in der Stadt war. Genau, freue ich mich einfach total, wieder hier zu sein. Ja.
Sehr gut. Okay. So, die Einstiegsfrage. Ich weiß gar nicht, ob die schwer oder leicht ist für dich. Wenn du an Kinder mit FASD denkst, was kommt dir so als erstes Bild in den Kopf?
Mhm. Als erstes Bild kommt mir in den Kopf, dass sobald die Kinder eine Person in ihrer nahen Umgebung haben, die wissen, was FASD wirklich bedeutet und worin die Einschränkung tatsächlich liegt und worin nicht, dann hat das Kind schon einen Riesengewinn für sein Leben.
Okay, also dieses wirkliche Verstehen können.
Ja.
Und darum soll es heute gehen. Guck mal, so soll es sein. Aber wenn du jetzt einfach mal sagen würdest, so ganz ohne Fachbegriffe, was macht Kinder mit FASD an der Stelle eigentlich aus? Was bewirkt dieses FASD?
Mhm. Ja, FASD bewirkt, dass das Leben an sich, die Anforderungen, die das Leben so an uns stellt, für diese Kinder nochmal herausfordernder sind wie für uns. Dass sie schon wahnsinnig viel investieren, was wir aber oft gar nicht so wahrnehmen und wie oft daran dann irritiert sind an dem, was nicht klappt, aber oft auch gar nicht sehen, was hat denn das Kind schon den Tag über alles geschafft und geleistet, wo hat es sich schon zurückgehalten, wo hat es sich schon eingefügt, wo hat es schon gerade die verlangte Alltagsaufgabe gut bewältigt. Genau, und da eben dieser Punkt viel schneller erreicht ist, wo das Kind dann erschöpft ist, aber dass natürlich das auch nicht so formulieren kann oder in den meisten Fällen nicht so formulieren kann, also man hat es schon gut mit ihm trainiert, dann läuft der Alltag halt nicht mehr. Und daran bleiben wir häufig stecken. Und das Zweite ist, glaube ich, wenn ich an Kinder mit FASD denke, dass wir sehen, natürlich kann man Pädagogik studieren und man kann eine Ausbildung zur Erzieherin etc. machen, aber für FASD hilft mir nicht meine Intuition. Also normalerweise hat man ja, wenn man mit Kindern arbeitet, auch so eine gewisse Intuition, ein Gespür neben dem, was man in der Ausbildung gelernt hat, was Kinder brauchen, was man so für Ziele für Kinder hat, was es auch bedeutet, dass ein Kind größer wird, dass es eine Reifung erfährt, so in dem emotionalen und persönlichen. Davon haben wir irgendwie eine Vorstellung. Die einen können die mehr benennen, die anderen weniger. Aber bei FASD hilft uns tatsächlich unsere Intuition nur ganz bedingt weiter, weil diese Kinder immer wieder Verhaltensweisen zeigen, die uns vor ganz große Fragezeichen stellen und wir denken, wer ist hier eigentlich gerade verrückt, du oder ich? Und wir dann eben, dann probieren wir eben nochmal aus und nochmal und merken, ah, irgendwie, wir kommen nicht weiter. Sprich, für FASD brauche ich tatsächlich, ich muss es einmal wissen. Ich muss wissen, was dahinter steckt. Und dann ist auch vieles viel leichter. Also alleine dieses Verständnis dafür, was es bedeutet, das Kind, wie das Kind tickt und was das Kind kann und wo es eben Schwierigkeiten hat, alleine dieses Verständnis dafür macht eben im Alltag mit dem Kind schon einen Riesenwechsel, also einen Riesen-Change aus von meiner Blickweise, von meiner Perspektive, wo will ich heute mit dem Kind hin, wo will ich für diese Woche mit dem Kind hin oder überhaupt für den nächsten Entwicklungsschritt.
Und da wollen wir ja hin. Und ich glaube, als ersten Schritt können wir, bis jetzt an der Stelle bist du jetzt keine Medizinerin, aber kannst mir vielleicht schon etwas dazu sagen. FASD entsteht, wenn die Mutter, also die schwangere Frau, Alkohol in der Schwangerschaft trinkt. Aber was passiert an der Stelle?
Das Alkohol trifft auf das ungeborene Kind und Alkohol ist ein Zellgift und zerstört die Struktur der Zelle. Unwiederbringlich. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Tatsächlich mache ich das auch manchmal in Seminaren, dass ich so ein aufgeschlagenes Ei mitbringe, also ungekocht, einfach nur so als wabbelnde Masse in so einer Schüssel. Und dann kippt man mal Alkohol dazu und dann sieht man, wie diese unsichtbare oder fast unsichtbare Membran rund um das Eiweiß sich so langsam auflöst und nicht mehr so richtig das Eiweiß zusammenhält. Und so ähnlich, ist natürlich jetzt sehr laienhaft ausgedrückt, so ähnlich kann man sich das eben vorstellen. Der Alkohol trifft auf ungefiltert, das Baby hat ja noch keine Nierenfunktion und sonstige Abwehrmechanismen, die wir Erwachsenen so haben. Ne? Das Baby kann es nicht abbauen, aber kriegt tatsächlich alles ab. Und es kann es abbauen, aber es dauert viel, 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 viel länger. Es gibt immer so eine Zahl, dass es ungefähr so 10-mal so lang dauert wie bei der erwachsenen Person. Sprich, wenn ich jetzt an einem Abend ein Glas Wein trinke und dann am nächsten Abend wieder, dann ist das Baby quasi gerade erst nüchtern geworden, dann kommt schon wieder das Nächste. Es zerstört die Struktur der Zellen und das betrifft erstmal oder das kann betreffen von Kopf bis Fuß. Also es können sämtliche Organe davon betroffen sein, aber ich weiß halt nie welche, weil der Alkohol ist ein Stück weit willkürlich. Er kann überall treffen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie in welchem Stadium, also in welchem Wachstumsstadium ist das Baby oder in oder der Embryo viel besser gesagt, in welchem Wachstumsstadium, wie viel Alkohol habe ich zu mir genommen, welche Sorte, also wie hochprozentig. Genau, das sind natürlich Faktoren, die da noch mit dazu spielen. Aber eben die Frage oder die Auswirkung ist, dass es Zellen rund um den Körper kaputt machen kann. Und das, was uns aber in der Pädagogik am meisten natürlich beschäftigt, ist jetzt nicht, ob das Kind einen Herzfehler hat oder die Gelenke nicht so flott sind wie normalerweise, sondern eben das Verhalten. Und im Gehirn gibt es einen Teil, ist auch ja mittlerweile relativ gut erforscht, der Frontallappen oder auch der Stirnlappen, oder gibt auch noch andere Begriffe dafür, präfrontaler Kortex. Der wird eben betroffen und der ist vor allen Dingen für unsere Verhaltenssteuerung zuständig, also für unsere Emotionsregulierung, für unsere Impulssteuerung, dafür, dass ich auch Gesichter von anderen lesen kann. Meint der es jetzt gut mit mir? Oder will der mich gerade provozieren oder ärgern? So, wenn ich das lesen kann, schon sehr von Vorteil. Aber auch so Dinge wie, okay, ich habe jetzt, die Lehrerin sagt, holt bitte eure Mathe-Sachen raus. Und ich hole vielleicht ein Buch raus, aber lass das Heft in der Tasche, weil das hat sie so explizit nicht gesagt. Und Stifte habe ich auch noch nicht draußen, weil das hat sie auch nicht gesagt. Zu überlegen, okay, welche kleinen einzelnen Schritte gehören denn dazu? Also diese Handlungsplanung, die da so hintersteckt. Und letztendlich auch, wenn ich mir Ziele stecke, zum Beispiel, ich habe, was weiß ich, krieg pro Woche 1 Euro Taschengeld als Grundschulkind. Und ich will mir was kaufen, was 8 Euro kostet, irgendein Spielzeug oder eine besondere Süßigkeit oder was auch immer. Wie lange muss ich dafür sparen? Und gebe ich jetzt den 1 Euro schon aus für Kaugummis oder spare ich jetzt die Zeit, bis ich dahin komme zu diesem Ziel? Und quasi dieses, ich stecke mir Ziele und ich halte auch durch, so lange, bis ich diese Ziele erreicht habe. Das sind natürlich alle Kinder am Lernen, weil dieser präfrontale Kortex, der braucht natürlich die komplette Kindheit und Jugend tatsächlich bis, man sagt so zum Alter von 25, braucht er, um sich zu entwickeln und voll ausgereift zu sein. Sprich, das ist schon was, was allen Kindern schwerfällt. Und gleichzeitig sehen wir eben bei Kindern, die von FASD betroffen sind, da einfach ganz wenig Entwicklung und wenig Fortschritt, wo man sagt, okay, wenn das jetzt einem 4-jährigen Kind schwerfällt, okay, aber warum denke ich dann bei einem 8-jährigen Kind, oh, da hat sich seit in den letzten 4 Jahren gar nicht viel getan in diesem, wie erreiche ich denn mein Ziel? So, und wenn es dann eben noch älter wird, sehe ich dann wenig Fortschritt. Genau, das sind so diese Dinge, die dieser Stirnlappen eben reguliert und der dieses Verhalten oder dieses Verhaltenspotpourri, das ist das, was uns so als Pädagogen das Leben schwer macht.
Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Das, was du gerade erklärt hast, sind ja schon auch Antworten genau auf diese Themen, die einem dann im pädagogischen Alltag dann ja auch betreffen. Also eigentlich all das, was du aufgezählt hast, sind ja wahrscheinlich auch mit die Themen. Genau, und wie ist das denn mit dieser Aussage, ein Glas wird schon nicht so schlimm sein, so kurz vor der Geburt?
Ja.
Kann man, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, so auch nicht sagen.
Ja, das ist tatsächlich schwer, weil man es ja nur ganz bedingt erforschen kann. Es gibt auch Kinder, wo Alkohol getrunken wurde und kein FASD daraus entstanden ist. Das heißt, es ist jetzt nicht bombensicher, dass es so wird. Aber man sagt eben, es gibt keine sichere Menge, wo auf keinen Fall jetzt da draußen eine Schädigung entsteht. Das heißt, wenn ich komplett verzichte, dann bin ich schon mal ziemlich safe. Wenn ich was trinke, gehe ich eben 100% das Risiko ein. Ob es dann tatsächlich so wird und wie die Ausprägung wird, das kann eigentlich keiner sagen. Das sehe ich dann erst, wenn das Kind auf der Welt ist und wenn es heranwächst und genau in diesem Verhaltensspektrum. Was sich dann so zeigt und natürlich kommen dann auch wieder die ganzen Faktoren aus der Umwelt, ne? Wer versorgt das Kind in den ersten Lebensjahren, hat es eine sichere Bindung etc. Das kommt natürlich auch alles noch dazu, aber eben dieser Punkt, es gibt keine sichere Menge und das ist so die Faustregel, dass genau, wenn man es weiß, bevor man schwanger wird, ist man damit zumindest auf der sicheren Seite.
Ja, definitiv. Und nun ist FASD ja ein Spektrum. Da gibt's ja verschiedene Bilder. Ich glaube, es gibt dann das sogenannte Vollbild. Wie ist dieses Spektrum? Von was bis was?
Genau. Also der Begriff Vollbild ist tatsächlich ein bisschen irreführend. Das Richtige an diesem Begriff ist wahrscheinlich das Wort Bild, weil man eben bei dem Vollbild mehr äußerlich sehen kann. Die Kinder sind oft kleinwüchsig, haben einen Kopf, der zu klein ist, haben eben auch Merkmale im Gesicht, die ich erkennen kann, wenn ich sie weiß. Und dann gibt es in der Diagnostik insgesamt 3 verschiedene Ergebnisse, die da rauskommen, das ist das Vollbild, das nennt man FAS. Dann das partielle FAS, abgekürzt mit PFAS, und dann noch das ARND, das steht für alkoholbedingte neurologische Entwicklungsverzögerungen. Und das, was eigentlich abnimmt in diesen drei Bildern, ist das, was ich äußerlich sehen kann. Also, dass ich zum Beispiel beim ARND brauche ich gar keine Kleinwüchsigkeit mehr oder keinen zu kleinen Kopf. Aber das, und deswegen habe ich gesagt, Vollbild ist ein bisschen irreführend, das, was es eben ausmacht, nämlich die Einschränkungen im zentralen Nervensystem, sprich alles, was das, die Beschädigungen im Gehirn, die können bei allen gleich sein. Und letztendlich ist es sogar, wenn ich von außen nichts sehen kann und wenn nur das Verhalten betroffen ist, dann ist es manchmal für die Kinder im Alltag, im konkreten Leben eine noch größere Einschränkung, wie wenn ich noch einen zu kleinen Kopf habe, der mich ja tatsächlich im Alltag gar nicht jetzt so stört, außer vielleicht, dass die Mütze ein bisschen rutscht, aber das stört mich ja gar nicht so. Das, was ja für die Kinder eine Einschränkung ist, ist der Umgang mit anderen Menschen, der Umgang mit den eigenen Gefühlen, die eigene Alltagsstrukturierung, die ich ja will, dass ein Kind die mehr und mehr einfach auch selbstständiger lernt, dass ich dem Kind mehr zutraue, ne, immer mehr, also ich begleite ja das Kind beim Großwerden und dann zieht man sich ja als Erwachsener immer ein bisschen mehr zurück, damit die Selbstständigkeit seinen Raum findet. Und wenn ich aber von außen nichts sehen kann, dann hat die Umwelt die Erwartung, naja, stell dich mal nicht so an. Das kannst du doch eigentlich. Und außerdem hast du es gestern gekonnt. Und warum kannst du es jetzt heute nicht? Und außerdem, heute Morgen um 8 warst du noch ganz nett und jetzt heute Mittag um 12 ist irgendwie alles schief. Und das, wenn eben dieser, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diese wissende Person, wenn die nicht in der Nähe ist und nicht weiß, worin besteht denn die Einschränkung, dann bringt es letztendlich dem Kind nicht viel, jetzt eine gewisse Diagnosestellung zu haben, also welche von diesen dreien, sondern ich brauche eine wissende Person, die mich unterstützt und weiß, mein Verhalten ist nicht, weil ich das jetzt irgendwie nicht möchte oder weil ich jetzt die Erwachsenen ärgern will oder die anderen Kindern ärgern will, sondern weil ich es gerade nicht mehr selber schaffe. Ich brauche jemanden, der mich begleitet und der mir hilft, mein eigenes Verhalten zu regulieren. Und von daher, genau, gibt es in der Theorie tatsächlich diese drei unterschiedlichen Diagnosestellungen, die auch super wichtig sind, dass man da überhaupt hinkommt zu so einer Diagnose, weil das eben sehr hilfreich sein kann. Und gleichzeitig ist die Einschränkung im Alltag, die ist eigentlich bei allen dreien gleich, kann man so ein Stück weit so sagen.
Ja. Wie wird das denn überhaupt diagnostiziert? Also ist das ein längerer Prozess? Also wie diagnostiziert man FASD?
Genau. Also das Wichtigste um FASD zu diagnostizieren, sind tatsächlich eben die Exekutivfunktionen zu testen, sprich all das, was eben im präfrontalen Kortex, im Stirnlappen, was davon gesteuert wird. Das nennt man Exekutivfunktion, also diese Handlungsplanung, die Impulsregulierung und dann kommt eben noch das Arbeitsgedächtnis dazu, wo man sich auch Dinge merken kann und nicht gleich wieder vergisst. Genau. Und diese Exekutivfunktionen muss man testen. Wie sind die? Was nicht hilft, ist den IQ zu testen. Das kann man zwar natürlich auch machen, aber der IQ, der kann jetzt hoch oder niedrig sein, aber wie ich gerade vorhin schon erklärt habe, die Einschränkung, das, was den Kindern das Leben schwer macht, ist die eigene Verhaltenssteuerung und die mangelnde Selbstständigkeit. Das ist das, was das Miteinander schwierig macht und auch das Leben für das Kind oder den jugendlichen Erwachsenen dann selber, auch mit sich selber. Zu der Diagnosestellung gehört außerdem noch dazu eben, dass man guckt, hatte das Kind irgendwann mal im Leben einen so kleinen Kopf? Meistens werden dann die U-Hefte herangezogen. Das ist natürlich super praktisch, wenn das Kind noch nicht so alt ist, weil die dann auch meistens noch vorhanden sind. So, wenn jetzt jemand schon 30 ist, dann muss er nach dem U-Heft wahrscheinlich schon mal kramen, wenn es denn überhaupt noch da ist. Genau. Dann, je älter die Kinder sind, wird immer eben nach Kinderfotos gefragt, um zu schauen, sieht man diese Auffälligkeiten im Gesicht, die sich tatsächlich im Älterwerden verwachsen. Und viele, die, wo das im Kindesalter sichtbar war und dann ist es als Erwachsener gar nicht mehr sichtbar. Genau, auch die Größe, die kann sich dann im Erwachsenwerden regulieren. Deswegen guckt man eben in den Urheften, war das Kind irgendwann mal in einer gewissen Range zu klein gewachsen. Und das Letzte ist eben noch, dass man fragt, dass man versucht herauszufinden, ob die Mutter während der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat. Das kann man entweder dadurch machen, dass man die Mutter selber befragt oder nahestehende Menschen aus dem Umfeld, also den Partner, die Oma, wie auch immer. Also eine gute Freundin von der Mutter, also irgendjemanden, der die Mutter währenddessen erlebt hat und dazu eine Aussage machen kann. Und danach, also für das Vollbild, für das FAS, brauche ich keine Bestätigung der Mutter, aber wenn ich eben jetzt das IND vergeben will als Diagnose, wo ich ja wirklich äußerlich nichts sehe, sondern nur die Einschränkung in den Exekutivfunktionen, dann brauche ich eine Bestätigung der Mutter, um diese Diagnosestellung geben zu können.
Okay. Und wenn entweder die Mutter vielleicht nicht erreichbar ist, weil das passiert ja häufig, zumindest in gelegentlichen Fällen, dass Pflegekinder überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern haben und auch die für die Berater einfach ja nicht erreichbar sind. Oder wenn die Mutter das einfach verneint, weil es ist ein Tabuthema.
Ja,
natürlich.
Ja,
Alkohol in der Schwangerschaft ist ein Tabuthema und
ja.
Dann kann das einfach nicht so diagnostiziert werden, weil es fehlt das eine entscheidende Häkchen dann dafür. Was macht man dann damit?
Ja.
Es ist ja
erstmal auf den Tisch stampfen und sich ärgern. Ja, das ist tatsächlich, man ist da von einem Faktor abhängig, den man tatsächlich sehr, sehr wenig beeinflussen kann. Und das ist mitunter, kann das richtig schwierig sein, dann für das betroffene Kind, Jugendlichen, Erwachsenen und eben auch für die Bezugspersonen, die jetzt für die Person sorgen. Weil man denkt so, das kann doch nicht sein, es spricht so vieles dafür und eine Diagnose würde eben jetzt wieder auch weitere Türen einfach öffnen an Hilfestellung und jetzt scheitert es an so einer Aussage. Das ist tatsächlich nicht leicht zu nehmen. Ja, ich glaube, wichtig ist da auch immer wieder seine Haltung gegenüber der leiblichen Mutter zu überprüfen, weil es hilft jetzt halt auch nichts, total ärgerlich auf die Mutter zu sein, weil es ist ja nun mal auch die Mutter. Und als Kind bin ich ja auch ein Teil meiner Mutter. Und damit irgendwie, das ist natürlich nochmal total speziell und individuell für jede Lebensgeschichte, aber da irgendwie einen versöhnten Umgang mitzufinden, ist schon sehr von Vorteil, aber trotzdem natürlich zu gucken, okay, wie kann ich jetzt Hilfestellung in mein Leben bekommen? Und das ist nicht pauschal. Da muss ich wirklich bei jeder Person hingucken, einfach die Lebenssituation anschauen. Und da gibt es dann hoffentlich jemanden, der das Ganze gut berät und begleitet in der Nähe der Person. Und zu gucken, wie kann Leben gestaltet werden?
Ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Diagnose erstmal ein Schock sein kann, aber vielleicht auch gleichzeitig eine Entlastung, weil die Themen ja wahrscheinlich vorher da waren und es nicht umsonst macht man ja auch dann die Diagnostik damit. Wie erlebst du diese Momente von Pflegeeltern, die das gerade erst für sich klar haben, dass mein Pflegekind FAS hat?
Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass das für mich ein Game Changer war in meiner gesamten pädagogischen Arbeit. Und gleichzeitig war natürlich auch so dieses okay, es geht jetzt nicht mehr weg. Also so, das ist schon, das muss man erstmal verdauen. Und auf der anderen Seite auch diese Erleichterung zu sehen, okay, ich war nicht auf dem völlig falschen Dampfer mit dem, was ich dem Kind gegeben habe und wie ich versucht habe, es zu unterstützen. Es konnte nur nicht fruchten, weil das Kind diese Einschränkung hat. Und dann auch zu sehen, weder das Kind ist jetzt schuld daran, an den dass wir es irgendwie nicht miteinander hingekriegt haben. Noch ich bin schuld daran. Noch ist die Mutter schuld daran, sondern es ist jetzt einfach so und jetzt machen wir das Beste draus. Also wie so ein Stück weit, wie wenn man einen Unfall hat und irgendwie ganz blöde Dinge sich verkettet haben und man merkt, okay, es ist jetzt Mist, aber wir müssen jetzt das Beste draus machen. Es hilft mir ja auch nicht tatsächlich im Alltag weiter, wenn ich jetzt tatsächlich einen Schuldigen in Anführungsstrichen gefunden habe. Was bringt mir das jetzt für meinen Alltag? Also das, was mir hilft, ist zu gucken, okay, wie machen wir jetzt das Beste draus? Wie können wir für das Kind ein möglichst trotzdem schönes Leben und eben aber auch für die Familie ein schönes Leben hinkriegen? Weil FASD kann super herausfordernd sein für Familien, für vielleicht noch leibliche Kinder, die noch dabei sind, für die Paarbeziehung der Pflegeeltern. Das ist wirklich knackig. Das ist, ich sag mal, nichts für Feiglinge. da hat man wirklich das, da hat man wirklich das Leben mit allen Facetten sehr intensiv, sehr herausfordernd. Man muss sich dem stellen und man muss es wirklich anpacken mit beiden Händen und sagen, okay, wir kriegen das Ding jetzt irgendwie hin, aber das ist nicht einfach. Und es fordert wirklich 120% von uns, wenn es reicht.
Das hast du eben gesagt, sagen wir so eine pädagogische Intuition, die man vielleicht irgendwie hatte. Bei Kindern mit FASD merkt man, das funktioniert nicht mehr. Oder man stößt an die Grenzen mit seiner pädagogischen Haltung vielleicht auch oder mit seinem pädagogischen Wissen. Was hilft denn stattdessen?
Also tatsächlich hilft in dem Fall, das wollen wir Pädagogen manchmal nicht so viel wahrhaben, aber tatsächlich hilft in dem Fall ganz viel Wissen. Also das Krankheitsbild oder die Behinderung verstehen lernen. Dass ich weiß, worin besteht denn die Einschränkung und worin besteht sie nicht. Und was ist einfach auch kindliches Verhalten und was ist Verhalten, was durch FASD geprägt wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal nehme, das werden viele Pflegeeltern auch nachfühlen können, häufig hat man das Gefühl, die Kinder lügen einen an. Sie erzählen, man fragt sie was und was weiß ich, woher hast du diesen schönen Stift? Und sie sagen, den habe ich auf dem Schulweg gefunden. Und man weiß aber ganz genau, der liegt nicht einfach im Gebüsch, so ein schöner Stift, sondern wahrscheinlich ist es vielleicht von einem Kind aus der Klasse oder so. Und das Kind überlegt sich immer wieder neue Geschichten, wo jetzt dieser Stift herkommen könnte. Und Vertrauen ist für uns als pädagogisch Arbeitende ein ganz wichtiger Wert. Wir können mit ganz viel leben, aber Vertrauen ist für uns wirklich ein super wichtiger Wert und wenn der so angegriffen wird, das ist echt schwer aushaltbar. Und dann zu sehen, okay, zu verstehen, woher kommt das, warum ist das kein Lügen, das kann ich mir tatsächlich anlesen oder eben mit Leuten sprechen, die sich damit auskennen oder Vorträge hören, dann verstehe ich, was steckt dahinter, hinter diesem Verhalten. Sprich, ich muss mich schon mal nicht mehr so doll ärgern. Und gleichzeitig dann zu vermuten, okay, vielleicht gibt es aber auch Situationen, da war es jetzt nicht dieses, das Kind versucht mir eine Geschichte zu erzählen, sondern da war es tatsächlich Lügen, aber ich kann das gar nicht so genau auseinanderhalten. Und eine gewisse Toleranz zu entwickeln, ich kann nicht immer im Alltag haarklein ausmachen, war das jetzt Verhalten, was aufgrund von FASD ist oder war es einfach Verhalten, weil es ein Kind ist? Das verschwimmt miteinander und da brauche ich wirklich eine gewisse Gelassenheit zu sagen, ja, okay, im einen Fall habe ich vielleicht das nochmal mit dem Kind erörtern können und wirklich rausgefunden, was ist los und im nächsten Fall hat es mir halt eine Geschichte erzählt, ich habe es nicht rausgefunden. Vielleicht hast du mich angelogen, vielleicht auch nicht, aber ich entwickle eine gewisse Gelassenheit damit, weil ich weiß, es kann eben auch sein, dass das FASD diese Verhaltensweise jetzt hier ausgelöst hat.
Mhm. An diesem Beispiel nochmal so ein bisschen konkret zu fassen, um diesen Stift. Das Kind hat diesen Stift und erzählt eine Geschichte, wo man einfach denkt, das kann erstmal so nicht stimmen. Und man will jetzt denken, okay, das ist jetzt keine böse Absicht gewesen. Das hat es jetzt nicht aus dem Impuls, diesen Stift genommen, was man jetzt vielleicht mit, der hat das gestohlen, erklären will. Aber wie kann man sich das denn anders erklären?
Also, ich habe mal in einer internationalen Gemeinschaft gelebt. Nach meinem Abitur war ich ein Jahr im Ausland und dort waren eben Leute aus verschiedenen Kulturkreisen. Und ich weiß, dass eines Morgens kam eben eine Studentin dort zu spät in den Unterricht und dann saß eine europäische Mitstudentin dort schon in der Klasse. Und die reinkam, kam aus einem afrikanischen Kulturkreis und hatte das T-Shirt von ihrer Mitstudentin an. Und diese Studentin, die schon in der Klasse war, der fiel alles aus dem Gesicht, weil sie dachte so, die ist einfach an meinen Schrank gegangen. Das geht doch so nicht. Die kann doch nicht einfach, die hätte mich ja fragen können, ich hätte sie auch gegeben, aber die kann doch nicht einfach meine Sachen nehmen. Und das, finde ich, ist so ein super Beispiel. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch gar nichts von FASD, aber es ist mir im Nachhinein so eingefallen. Es ist ein super Beispiel dafür, dass Besitz eine abstrakte Konstruktion ist, die wir in unserem Kopf haben. Weil auf dem T-Shirt stand ja gar nicht drauf, wem es gehört. Das gehen wir einfach davon aus, okay, das gehört jetzt mir, liegt in meinem Schrank, da geht niemand hin. Und gleichzeitig ist es auch eine kulturelle Konstruktion. Und in Deutschland legen wir da sehr viel Wert drauf, auf mein und dein. Und es ist auch richtig so. Es hat auch ganz viele Vorteile, so. Und ich finde es auch trotzdem richtig, Kinder da drinnen zu erziehen. Aber sich bewusst zu machen, es ist etwas, was wir in unserem Kopf so festgelegt haben und was ich nicht unbedingt sehen kann. Und alles, was so abstraktes Denken betrifft, das ist für Kinder mit FASD schwer. Kinder mit FASD sitzen häufig noch in der 4. Klasse da und rechnen mit den Fingern, weil sie die sehen können. Alles, was jetzt über diese 10 Finger hinausgeht, ist eine abstrakte Konstruktion. Die kann ich nicht sehen, die stelle ich mir nur vor. Mathe ist schon, ja, manche sagen, es ist eine Geisteswissenschaft, weil es nur mit Dingen zu tun hat, die ich mir in meinem Kopf vorstelle. Natürlich kann ich jetzt auch sagen, okay, da fliegen jetzt 1 Million Heuschrecken, aber ja, wer weiß schon, ob es 1 Million und 2 sind oder ein bisschen weniger. Sprich, ich hantiere mit den Zahlen und die sind auch wieder abstrakt und das fällt den Kindern schwer. Und das kann ich jetzt, so kann ich jetzt durchs Leben durchgehen. Der Umgang mit Geld. Woher weiß ich denn jetzt, dass der 50-Euro-Schein mehr wert ist wie der 20-Euro-Schein? Weil der fühlt sich gleich an. Ja, hat eine andere Farbe, aber das hat vielleicht jemand gemacht, weil er die schön fand. Also auch die Erklärung, warum sind Dinge so? Und wer sagt mir jetzt, dass der mehr wert ist als die 20 Euro? Sprich, das ist einfach eine kulturelle Festlegung, die haben wir so getroffen. Und da drinne schulen wir Kinder, ne? Und wir gehen davon aus, ein Kindergartenkind, wenn es jetzt einen 100-Euro-Schein finden würde, würde es vielleicht den zum Basteln benutzen. So, da sind wir aber noch ganz tolerant. Wenn aber jetzt ein Kind älter wird, dann erwarten wir, dass es das lernt. Dass es lernt, dass Geld einen Wert hat und dass es nicht um den Wert des Papierschnipsels geht, sondern den Wert, was ich damit kaufen kann. Auch das ist wieder eine abstrakte Konstruktion. Und so kann ich jetzt Stück für Stück alle möglichen Themen durchgehen. Und immer wenn es eben abstrakt wird, wird es für die Kinder schwer. Und so ist das auch mit dem Stift. Dass das Kind wollte den nicht klauen, sondern wahrscheinlich fand es den einfach nur schön und wollte den mal angucken und dann hat es den bei sich auf den Tisch gelegt, dann hat es schon wieder vergessen und irgendwann hat es ihn eingepackt. Zum Beispiel. Kann auch anders gelaufen sein. Aber es geht in den allermeisten Fällen nicht um eine böse Absicht des Kindes, sondern um eine mangelnde Differenzierung von mein und dein, von viel Wert und wenig Wert. Genau, all diese abstrakten Dinge, die wir im Alltag eben können und auch erlernen.
Ja. Normen und Werte.
Ja, Normen und Werte, ja.
Ja, und das zeigt ja an der Stelle schon genau das, was du gesagt hast. Es braucht einen Erwachsenen, der sich an der Stelle mit FASD auskennt, weil das in so einer Konfliktsituation, sag mal, da steht vielleicht der Vater des Kindes abends vor der Haustür und sagt, Dein Kind hat meinem Kind den neuen Füller geklaut und gibt ihn jetzt wieder her und wir sind stinksauer. Das an der Stelle genauso erklären zu können, warum, dass das Kind das nicht böse aus bösen Impuls gemacht hat, sondern dass es die Gründe hatte und ey, das Kind hat FASD und da, also, das ist ja unfassbar schwer und wahrscheinlich aber auch nicht immer komplett umsetzbar. Weil man kann das ja nicht jedem so ausführlich erklären, weil die Person hat ja überhaupt kein Interesse zu hören und würde dann auch sagen, ach, diese Ausreden.
Und ja. Das auch wirklich, das ist nochmal so ein weiterer Aspekt, den du gerade ansprichst. Das ist ja, es gibt ja nicht nur das Kind und jetzt das Familiensystem oder das Schulsystem, sondern es gibt ja noch die anderen Kinder und die Eltern der anderen Kinder oder einen gewissen öffentlichen Raum. Das sind auch alles nochmal, also eigene Systeme, wo ich nur bedingt erklären kann, warum sich jetzt das Kind so verhält. Und wo ich tatsächlich manchmal sagen muss, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Ist es mir wichtiger, ich weiß, der zum Beispiel den Vater den, oder mit dem anderen Kind haben wir schon öfter was zu tun gehabt und es ist mir jetzt wichtig, dass der Vater das versteht und nehme mir die Zeit, ihm das zu erklären. Das ist die eine Möglichkeit, aber vielleicht ist es auch so, dass ich mit der Familie eh noch nie viel zu tun hatte und auch merke, da ist gar keine Lust auf Verständnis. Dann muss ich ein Stück weit damit leben lernen, dass ich sag mal ein bisschen salopp, dass die anderen uns jetzt doof finden und dass die anderen denken, dass ich jetzt schlecht erziehen kann als Pflegeeltern und dass wir ja nur versuchen, unser Kind zu entschuldigen. Und dieses Gefühl ist natürlich auch total blöd für Pflegeeltern, weil man will sich irgendwie erklären und man will auch sozial anerkannt sein. Und diese soziale Anerkennung ein Stück weit aufzugeben um des Kindes willen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Die steht auf einem anderen Blatt Papier, wie jetzt meine täglichen Herausforderungen und Alltagskämpfe, die man so mit dem Kind hat. Aber vielleicht auch Leute zu haben, die einen schief angucken und denken, krass, wie geht ihr denn mit dem Kind um? Und ihr verwöhnt es total und macht das Kind doch mal selbstständig, traut dem mal was zu. Und ich aber genau weiß, okay, wenn ich dem was zutraue, es wird aus diesen Fehlern nicht lernen. Es braucht viel länger Begleitung, Unterstützung und auch einen gewissen Schutz, den ich normalerweise zurückfahre in dieser Selbstständigkeitswerdung. Und da sind Pflegeeltern, ja, begleiten eben die FASD-Kinder anders und ernten dafür auch manchmal Unverständnis. Und manchmal kann ich es auflösen und manchmal kann ich es tatsächlich nicht auflösen.
Und ich glaube, an der Stelle ist es auch einfach wichtig, dass man auch im Austausch miteinander ist und auch Pflegeeltern sich untereinander austauschen, weil, so wie du es gesagt hast, wenn man diese Dinge einfach hört, mitbekommt, diese ja schon etwas wie den sozialen Ausschluss an einigen Stellen vielleicht erleben kann, man kann das ja vielleicht so krass sagen, ist dann, glaube ich, der Austausch an der Stelle wichtig. Und das machen wir von uns, von unserem Träger, dass wir einen sogenannten FASD-Austausch online stattfinden lassen, viermal im Jahr. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, du bist zweimal im Jahr dabei. Was sind denn so die Themen, die die Pflegeeltern dort häufig ansprechen? Du kommst da als Expertin rein. Und welche Themen werden da so angesprochen?
Ja, bevor ich deine Frage beantworte, würde ich das gerne nochmal unterstreichen, diesen Aspekt, dass ich mir ein Stück weit auch eine neue Community aufbauen kann, wo ich genau weiß, hier habe ich mehr Verständnis und wo ich die verrücktesten Geschichten erzähle und der Dreiviertel der anderen nickt. So.
Und das ist schon mal hilfreich, ja?
Ja, total. Einfach dieses so, oh ja, krass, das haben wir auch schon erlebt und oh ja, das erleben wir ständig. Und dieses Gefühl von Verstandensein, das ist für uns Eltern eh grundsätzlich wichtig, aber für Eltern von FASD-betroffenen Kindern noch mal wichtiger, weil ich das eben an vielen anderen Stellen nicht habe. Und das mag nicht nur der Vater sein, der vielleicht eh keinen Sinn für Pädagogik hat oder was auch immer, sondern manchmal gibt es Lehrer, die unterstützen ganz toll und andere Lehrer sagen, nee, ihr macht das nicht richtig und ich weiß, wie der Hase läuft und der sich eben auf kein Verständnis einlässt. Und da auch immer wieder Ja, das ist auch sehr zäh. Und sich deswegen wirklich so eine zweite Community aufzubauen, wo man Verständnis bekommt, wo man das Ganze auch mal mit Humor nehmen kann und genau weiß, über welche Situation man jetzt gemeinsam auch mal lacht, das tut total gut. Genau. Und wie du gesagt hast, dieser FASD-Online-Austauschabend, der soll genau so eine Funktion haben, dass die anderen nicken. So, dass man was erzählt und nicht komisch angeguckt wird, sondern dann eben andere auch erzählen können und sagen, so war es bei mir. Und jetzt hatte ich gerade schon Schule erwähnt, das hatten wir schon mal als Themenabend. Dann aber auch herausforderndes und aggressives Verhalten. Wie kann ich damit umgehen? Es betrifft jetzt nicht alle FASD-Kinder, aber es kann FASD-Kinder betreffen, dass sie eben ein aggressives Verhalten zeigen. Dann, oh je, jetzt fragst du mich was, das andere ist schon tatsächlich ein bisschen her.
Also es sind immer spezielle Themen, zu denen
genau, mir fällt noch ein, wir haben uns auch das Thema Trauma angeguckt, weil es gibt ja nicht nur ein Leben vor der Geburt, sondern auch danach. Und wo haben Kinder auch viele Bindungsabbrüche erlebt? Was macht das dann mit den Kindern? Oder einfach dieses Alleingelassenwerden, vernachlässigt werden oder Gewalterfahrungen, aber auch sozialer Ausschluss dann in der Kita, in der Schule, in den Systemen. Oder vielleicht sind wir jetzt nicht die erste Pflegefamilie, sondern schon die zweite oder dritte oder etc. Und da hat ja das Kind schon allerhand Erfahrungen gemacht, die wirklich stressige Erfahrungen für das Kind waren, also Stress für das Bindungssystem des Kindes. Und was macht das dann mit dem Kind? Und welche Verhaltensweisen kann ich eigentlich auch darauf zurückführen? Und welche sind dann wieder typisch für ausgelöst durch FASD?
Ja, also ein bunter Strauß. Auf alle Punkte können wir jetzt hier nicht eingehen. Was mich aber noch interessiert, ist, weil ich glaube, dass gerade insbesondere fürs Außen sehr, sehr schwer ist zu verstehen, zu akzeptieren, ist das, was du gesagt hast, Aggression, Umgang mit Frust, Impulsdurchbrüche, die so, während ich es aus meinem gefährlichen Halbwissen gehört habe, bei FASD-Kindern halt häufiger auftreten können. Wie ist denn das mit dem Thema? Ja, nimm es einfach Aggression als Überbegriff.
Ja, was mir schon mal hilft, das Thema zu verstehen, ist, dass manchmal denken wir, dadurch, dass die Kinder häufig was vergessen oder sich nicht gut merken können oder vielleicht auch jetzt nicht so clever erscheinen, dann denken wir manchmal, okay, die strengen sich einfach nur nicht so an. Und wenn wir verstehen, dass ihr Gehirn eigentlich nicht weniger arbeitet, sondern viel mehr arbeitet als ein gesundes Gehirn, allerdings nicht so effizient. Sprich, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, die zum Beispiel meine Mathekenntnisse erfordert, dann brauche ich jetzt nicht das Sprachzentrum im Gehirn oder so. Wenn aber bei einer Matheaufgabe nicht nur das Sprachzentrum, sondern auch das Sehzentrum und das hast du nicht gesehen, also sämtliche Zentren anspringen und alle befeuert werden, dann ist es richtig anstrengend. Sprich, das Kind hat für eine Aufgabe schon viel mehr Anstrengung erlebt, wie ein Kind mit einem gesunden Gehirn, was die Aufgabe auch bewältigen musste, aber es ging quasi leichter. So ein bisschen wie Schwimmen mit Kleidung oder ohne Kleidung. Ne? Beide schwimmen, beide haben Wasser. Aber für das Kind mit Kleidung ist es viel anstrengender, die gleiche Strecke zu schwimmen. Aber die Kleidung ist in dem Fall unsichtbar. Das, was einen runterzieht, was einen beschwert, ist in dem Fall unsichtbar. Sprich, wenn das Kind jetzt 2 Schulstunden rum hat, dann hat es schon von der Gehirnleistung so viel geleistet wie andere in 4 oder 6 Stunden. Und wir alle wissen, jeder weiß, wenn ich viel gearbeitet habe, wenn ich müde bin, dann bin ich vielleicht noch hungrig oder mir ist kalt oder es hat mich noch gerade jemand blöd angemeckert oder angerempelt oder so, boah, dann sind wir auch nicht mehr so gut zu sprechen, da brauchen wir gar kein FASD für.
Das kenne ich wohl, ja. Wenn ich hungrig bin, ja, dann ist das genau das, ja.
Genau, ja. Genau. Mhm. So, das heißt, wir kennen eigentlich dieses Gefühl von, wir sind jetzt richtig erschöpft, wir bräuchten jetzt eine Pause, wir bräuchten jetzt irgendwie ein bisschen Ruhe um uns herum, irgendwie nette Menschen oder mal ein gutes Wort oder keine Ahnung. Also irgendetwas, was uns eine Pause verschafft. Aber das ist ja im Alltag des Kindes erst viel später vorgesehen, ne? Also wenn man nachher Mittagessen mal eine Pause machen möchte, okay. So, das ist irgendwie das Empfinden wir als normal, weil wir es von uns so kennen. Dass das Kind aber vielleicht morgens um 10 schon eine Pause bräuchte, das haben wir mitunter gar nicht auf dem Schirm. Und dass, wenn man alleine, ne, also nochmal das Beispiel, du hast gerade gesagt, wenn du hungrig bist, bist du auch nicht so gut drauf, kenne ich von mir auch. Und dass wir dann viel schneller aggressiv reagieren und den anderen vielleicht anmeckern, obwohl wir es vielleicht auch ganz nett hätten sagen können. Das ist eigentlich verständlich, aber ich kann es halt nur verstehen, wenn ich die Kleidung beim Schwimmen sehe. Wenn ich die Brille aufsetze, um die unsichtbare Kleidung zu erkennen.
Ja, das heißt, dieses Kind hat so viel schon geleistet, um das, also quasi so viel im Körper auf volle Power gestellt, um das, was der Lehrer, die Lehrerin sagt, vielleicht eine wenig Leistung ist, was performt wurde. Und das Kind ist danach unfassbar kaputt. Und wenn dann noch was, so ein kleiner Impuls dazu kommt, kann das dann zu einem Wutausbruch führen, der aber nur verstanden wird, weil dieses Kind hat volle Power gegeben und kann nicht mehr. Und das ist so ein erklärender Ansatz an der Stelle. Also,
genau, ist einer. Natürlich gibt es auch noch andere Ansätze. Und was ich eben auch oft nicht erkenne, ist, wir nehmen mal das Beispiel, die Kinder stehen morgens in der Reihe, bevor sie in die Klasse dürfen. So, alle Kinder stehen in einer Reihe. Da ist eigentlich der Stress schon vorprogrammiert. Der hat mich aber angerempelt, der hat mich blöd angeguckt, etc. Und wenn ich aber jetzt, weil wir einfach wissen, dass, wenn das Gehirn beschädigt wurde, auch die ganzen Filtersysteme nicht so gut funktionieren, das heißt, ich nehme viel mehr wahr als alle anderen Kinder. Und erst ist das schon stressig, dann kann ich mich selber gar nicht so gut regulieren. Das heißt, ich habe schon so eine gewisse Unruhe in mir. Und dann diese Erwartung, dass man dort jetzt einfach steht, mit den anderen Kindern auch noch Spaß hat, weil man sieht ja, die haben auch Spaß und will man mit Spaß machen, aber es finden die anderen irgendwie doof. Man weiß als Kind vielleicht gar nicht, warum. So, also dass allein so eine kleine kurze Situation von vielleicht 3 Minuten für so ein Kind schon richtig anstrengend und herausfordernd ist und entweder eine andere Lösung bräuchte oder eine Begleitung bräuchte. Und das sehen wir häufig nicht. Wir sehen nicht diese kleinen Situationen, die ganz viel soziale und emotionale Kompetenz von uns verlangen, weil das für uns so selbstverständlich ist. Oder wenn wir halt, dann sagen wir halt, naja, jetzt reiß dich mal zusammen und bleib doch mal da stehen oder so. Und bei vielen Kindern funktioniert das auch. Die kriegen dann so einen Impuls und denken so, jawohl, okay, ich reiß mich jetzt zusammen. Aber selbst wenn die Kinder es wollten, weil sie uns gefallen wollen, sie können es nicht umsetzen. Und dann sind wir als Erwachsene wiederum genervt und sehen gar nicht, dass das Kind uns eigentlich gefallen will. Dass die Beziehung zu uns nicht gefährden möchte. Aber es kriegt es nicht auf die Straße. Das, was es will, kriegt es nicht auf die Straße.
Ja. Und ich meine, wenn ich Lehrer in einer Klasse bin, habe da vielleicht 30 Kinder. Der Alltag ist ja schon stressig genug. Und ich glaube, dass das auch immer zu sehen, erfordert auch einfach etwas, was, ja, sehr schwer umzusetzen ist, das einfach mitzubedenken. Und gleichzeitig gibt es natürlich wahrscheinlich Sachen, wo du denken würdest, in so einem idealen Schulumfeld würde es mehrere Punkte geben, wo man sagen könnte, hey, das wären Sachen, wo man vielleicht Kinder mit FASD richtig unterstützen könnte. Zunächst, das ist gut. Was wäre das denn? Was wären denn Punkte, wie man Kinder gut in der Schule unterstützen kann?
Mhm. Ja. Also zum einen gibt es verschiedene, ich sag mal, Materialien, die einem helfen, Stress abzubauen. So ganz bekannt ist natürlich der Anti-Stress-Ball, aber auch gibt es zum Beispiel so Sachen, die kann man sich umhängen, also wie so eine Art Kette und da ist sowas zum Knibbeln oder zum Draufbeißen drauf oder so. Einfach Dinge, die einen so ein bisschen beruhigen. Oder alleine etwas, womit man, wo man drauf sitzen kann. Ne? Das sind ja auch Dinge, die die, glaube ich, viele schon mal ausprobiert haben, ne? Wo man sich ein bisschen bewegen kann, weil Bewegung ist für das Gehirn des Kindes etwas, wie wenn wir, also wir können es, glaube ich, am besten nachfühlen, wenn man auf Toilette muss, dann kann man nicht sagen, ich warte jetzt mal noch eine Stunde, sondern dann muss ich jetzt auf Toilette. Oder ich kann mal noch 5 Minuten, aber das war es dann auch. Und so ist Bewegung für das Gehirn des Kindes. Wenn sich ein Kind bewegen möchte, dann ist das so ein starkes Bedürfnis, was ich eben mit diesem Drang nach Toilette vergleichen kann. Also da Möglichkeiten zu schaffen, aber genau, dann weiterzugehen und zu überlegen, okay, wie viele Reize strömen in so einem Klassenraum auf das Kind ein. Es gibt manche, die setzen zum Beispiel ein Kind vor die weiße Wand, wo wirklich keine Ablenkung sind, keine bunten Bildchen, nicht das Fenster, wo der Schmetterling vorbeifliegt oder das Auto vorbeifährt, wo wirklich nur eine weiße Wand ist, und manchen Kindern hilft das, sich besser zu konzentrieren. Die berühmten Mickey-Mäuse, die man aufsetzen kann, um Geräusche zu dämmen, oder auch so wie so kleine Lernbüros, wo man dann eben von der Sicht auch wieder ein bisschen abgeschottet ist. Ich habe auch gesehen, dass manche zum Beispiel eine Mappe machen. Vorhin hatte ich von den Mathe-Sachen erzählt. Da gehört ja meistens nicht nur das Buch dazu, sondern man hat noch ein Arbeitsheft und ein Schreibheft etc. und noch ein Geodreieck oder so, also verschiedene Dinge. Und dass man sich eine etwas größere Mappe nimmt, wo man die so 4 Klappseiten hat, weiß jetzt nicht genau, wie der Begriff dafür ist, und da zum Beispiel alle Mathe-Sachen reinmacht. Und dann sagt man, hol die Mathe-Sachen raus. Das Kind muss nur einen Griff in die Tasche machen und hat damit schon alle Sachen auf dem Tisch liegen. So. Und für die Lehrkraft dann wieder der Hinweis, zu sagen, fang jetzt deine Mathe-Sachen an, ist für so ein Kind zu wenig. Ich muss sagen, nimm dir das rote Buch, schlag das Buch auf Seite 79 auf, nimm dir dein Heft, schreib oben hin Seite 79 und dann rechnest du die ersten 3 Aufgaben oder so. Und dann gucke ich nochmal nach dir. Also ich muss als Lehrkraft die Aufgaben, die ich oft sonst so zusammenfasse, wirklich in einzelne Schritte unterteilen. Und dann immer auch nochmal zwischendurch überprüfen, hat das Kind wirklich verstanden, wovon ich geredet habe? Weil eine Erfahrung, die häufig berichtet wird von Erwachsenen, die mit den Kindern zusammenarbeiten, ist, dass man ihnen was erklärt und dann fragt man, hast du es verstanden? Dann sagen die Kinder ja. Oder sie können dir sogar wiederholen, was du gesagt hast. Aber sie haben die Bedeutung von dem, was du gesagt hast, nicht verstanden. Und sie können es nicht umsetzen, weil es auch nochmal im Gehirn andere Bereiche sind. Einfach nur Worte zu hören ist ein anderer Bereich, wie Worte zu verstehen und wie Worte dann in eine Handlung umzusetzen. Das sind alles unterschiedliche Schritte. Und da zu überprüfen, erstens hat mich das Kind verstanden und weiß es, was es jetzt machen muss. Und dann auch nochmal zu gucken, wenn es dann wieder auf seinen Platz gegangen ist zum Beispiel, hat es auch angefangen oder sitzt es vielleicht noch da und weiß nicht, was es tun soll. Und vielleicht auch zu sagen, okay, natürlich möchte ich, dass die Kinder irgendwann selber ihre Hausaufgaben aufschreiben. Aber bei diesem Kind schreibe ich sie vielleicht auf. Vielleicht auch noch, wenn das Kind schon in der 8. Klasse ist. Weil das eine Überforderung ist für das Kind. Am Ende der Stunde, es ist eh alles hektisch, schreibt mal noch schnell eure Hausaufgaben auf. Und dann ist es, das ist dann zu viel. Dass ich sage, okay, für dieses Kind versuche ich das so zu machen, dass es für die anderen Kinder vielleicht nicht so sichtbar ist, weil das ja auch, ne, das Kind ist trotzdem 14, 15 und es ist trotzdem ein unangenehmes Gefühl, jetzt noch so geholfen zu kriegen von einer Lehrkraft. Aber dass ich es so mache, dass es nicht beschämend ist für das Kind, aber trotzdem ihm gewisse Dinge abnehme, weil ich weiß, das ist eine Überforderung. Das sind jetzt nochmal so ein paar Impulse. Es gibt natürlich noch weitere.
Definitiv. Aber
Genau.
Ja, okay.
Einfach mal, ja, so als Ideen anregen.
Man kann auch im Kleinen was machen. Es
yes,
muss nicht,
yes.
Man muss sich das ganze Schulsystem in Frage stellen, um etwas an der Stelle für die Kinder machen zu können. Ja.
Und das ist was, bevor du weitermachst, das ist was ich immer wieder feststelle, dass es viele kleine Dinge gibt, die ich tun kann, um den Alltag für das Kind und auch für uns als Pflegeeltern, als Familie zu verbessern. Es muss nicht immer die ganz große Lösung sein, sondern es dürfen auch manchmal einzelne Dinge sein, die sich verbessern. Also zum Beispiel habe ich das damals so gemacht, dass ich am Anfang hatte ich immer relativ spontan morgens, wenn die Kinder in der Schule waren, habe ich dann überlegt, okay, was möchte ich denn heute kochen? Und irgendwann, die Idee hatte ich auch aus einem Buch. Und dann hat die gesagt, schreib doch schon für die ganze Woche auf, was es zu essen gibt. Weil es für Kinder super hilfreich ist, sich darauf schon einzustellen und zu wissen, ich gehe morgens aus dem Haus und weiß, heute Mittag gibt es Spaghetti mit Bolognese. Dann freue ich mich schon den ganzen Morgen darauf. Ich komme nach Hause und ich weiß, heute Mittag gibt es Spaghetti Bolognese. Und nicht Kartoffelpuffer oder so. Also einfach, klar ist es für uns ein bisschen einschränkend. Ne? Wir können dann nicht spontan umplanen. Aber für die Kinder gibt es Sicherheit. Und eine Sicherheit lässt die Überforderung dann wieder runterfahren. Und das Kind kann sein Stresssystem runterfahren und weiß, ich kriege jetzt was zu essen. Das Essen schmeckt mir. Das Essen macht mich satt. So. Und ich weiß, was auf mich zukommt. Und so, manche sagen auch, sie werden nicht überrascht, zum Beispiel am Geburtstag oder Weihnachten, welche Geschenke sie bekommen, sondern die besprechen das vorher mit den Kindern. Was wollen die Kinder? Und genau, also wenn es im Rahmen ist, ne, man bespricht das natürlich, aber genau das kriegen die Kinder. Die wissen schon vorher, was kommt, weil Überraschungen für diese Kinder manchmal gar nicht so cool sind, wie wir das denken. Und da auch einfach von unserem Denken so ein bisschen Abstand zu nehmen und zu denken, ja, aber das ist doch so schön und das war in meiner Kindheit auch so schön, war es vielleicht auch. Aber für dieses Kind bedeutet es einen gewissen Stress, sich auf unvorhergesehene Situationen einzulassen, sich auf Überraschungen einzulassen. Die mögen so gut gemeint sein, wie sie sind. Und wir haben das mit ganz viel Liebe vielleicht auch vorbereitet. Aber Unvorhergesehenes ist immer ein gewisser Stress. Und das kann ich im Alltag zum Beispiel schon sehr gut umsetzen, vieles schon vorher besprechen und dann zu sehen, okay, es macht mich aber auch unflexibel. Das heißt für mich auch eine gewisse Umplanung, dass vielleicht manches nicht geht, was ich auch noch gerne würde. Also es hat auch was mit Verzicht zu tun, dass ich mein Leben ein bisschen umstrukturieren muss und nicht alles so machen kann, wie ich gerne hätte.
Ja. Sondern eher in Routinen zu denken, in Vorausplanen, auch das ist ja Arbeit, die man dann da hat, klar, auf jeden Fall.
Oder manche Familien erzählen auch, dass sie immer an den gleichen Ort in den Urlaub fahren. Und dann zu überlegen, okay, vielleicht habe ich ja als erwachsene Pflegemama, Pflegepapa das Bedürfnis, boah, ich will immer was Neues sehen, ich habe Bock auf Städtereisen. Und ich weiß, für dieses Kind ist das der Horror, sowas zu machen, immer woanders hin und da, wo es laut und überhaupt ist. Und zu gucken, okay, wie kann man beiden Bedürfnissen nachkommen? Wie können wir immer 2 Wochen an den gleichen Strand fahren? Aber wie kann ich auch mal ein Wochenende eine Städtereise machen? So, aber ich muss wirklich ein bisschen umdenken und umplanen. Und ich werde aber dann belohnt mit einem Kind, was glücklich oder glücklicher ist, weil es sich schon im Januar freut auf den Strand, wo es in den Sommerferien hin wird.
Genau, und man dort die Verlässlichkeit hat, weil da hat es mir gut gefallen und dann gibt es vielleicht die Eisdiele, an die man sich noch erinnert oder sonst was. Ja, und es ist ja auch irgendwie verständlich. Ich meine, Kinder mögen ja Wiederholung. Ich meine, wie häufig habe ich in meiner Kindheit irgendwie meine Lieblingslieder immer neu rauf und runter gehört und hatte jetzt gerade das Gefühl, dass es bei jungen Menschen mit FAS vielleicht das einfach an der Stelle so ein bisschen länger bleibt. Dieses Ding, ich brauche diese Routinen, um ein bisschen, um diese Sicherheit zu bekommen. Und natürlich auch, was man ja auch bei FAS sagt, sie brauchen länger zum Lernen und müssen einige Sachen vielleicht wieder immer wieder neu lernen, weil sie vergessen haben. Und da hilft natürlich eine Routine wesentlich mehr und Verlässlichkeit zu sagen, so Montagmorgen, also vielleicht hilft es ja auch zu sagen, montagsmittags gibt es immer Spaghetti Bolognese. Ja, es ist Spaghetti Bolognese Montag. So, vielleicht hilft das auch. Das ist, glaube ich, einfach ein Testen auch an der Stelle. Da gibt es wahrscheinlich auch, es gibt nicht Schema F, wo man sagt, mit dieser Methode begleitet man FASD-Kinder immer gut. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, das wird es wahrscheinlich nicht geben.
Ne? Genau, ich muss es immer adaptieren auf meine persönliche Situation und dann auch gucken, was ist für mich möglich und machbar und gleichzeitig wissen, es geht nicht ohne, dass ich manche Dinge anders mache als bisher und es geht auch nicht ohne, dass ich auf manches verzichte, aber dann eben auch gucken, wo kann ich an anderer Stelle auch für meine Bedürfnisse sorgen. Beides soll seinen Raum haben, aber es schränkt den Alltag ein. Und da brauchen wir wieder, wie wir am Anfang gesagt haben, eine gute Portion Akzeptanz dafür, dass es den Alltag ja ein bisschen unflexibler macht.
Ja, das glaube ich gern. Und dazu, wir sprechen jetzt hier im Pflegekinderkontext um Pflegekinder, die halt schon einfach einen riesen Rucksack mit sich bringen. Wenn dann noch FASD in diesen Rucksack mit dazukommt, oder vielleicht man das Bildung wert, die haben an sich zwei Rucksäcke auf. Diese zwei Rucksäcke, die können wahrscheinlich auch einfach besonders schwer sein für Kinder, oder?
Ja. Ja, also auch die Kinder empfinden es häufig als Belastung, hört man zumindest immer wieder mal, oder auch als Jugendliche, als Erwachsene. Es ist auch für sie selber als Person manchmal schwer zu akzeptieren. Und gleichzeitig kann man eben auch all die schönen Seiten des Lebens genauso kennenlernen, halt nur vielleicht ein bisschen durch eine andere Brille und mit einer anderen Begleitung. Also ich würde nicht sagen, dass man im Leben weniger Spaß oder weniger Freude und Sinn empfinden kann, weil man jetzt mit FASD lebt oder weil man junge Menschen mit FASD begleitet. Aber er ist anders, definitiv. Und es darf ja auch eine wertvolle Erfahrung sein, dieses Anders.
Wobei wir noch nicht gesprochen haben, das klang mal so am Anfang kurz an, wenn jetzt diese Diagnose FASD da ist. Und Pflegekinder haben ja eh schon, stellen sich irgendwann in ihrem Leben die Frage, warum konnte ich eigentlich nicht bei meinen Eltern groß werden? Und diese Biografiearbeit ist eine große Aufgabe, die für Pflegekinder eh schon, glaube ich, nicht leicht zu bewerkstelligen ist. Wenn dann aber noch die Frage dazu kommt, wie kam es dazu, dass Mama getrunken hat, als ich bei ihr im Bauch war? Das kann ja unglaubliche Wut, Frustration bei den Kindern auslösen. Wie kann man das denn für Kinder eigentlich gut in Worte fassen, ohne irgendwie abwertend zu reagieren? Wie kriegt man das eigentlich gut mit den Kindern besprochen?
Also ich denke, ein ganz großer Punkt dahingehend ist, dass die allermeisten Mütter wissen nicht, dass der Alkohol schädlich ist oder dass er so schädlich ist. So, also vielleicht weiß man schon, ist nicht so toll, aber welche Schäden es wirklich hervorruft, weiß man nicht, weil die Aufklärung einfach, Deutschland leider nicht, kann es sich leider noch nicht auf die Schulter klopfen. Also das ist der eine Punkt, dass man es einfach nicht weiß. Und ich denke, das ist ein großer Punkt, weil, und ich könnte mir vorstellen, dass den gerade Menschen mit FASD auch gut nachvollziehen können, dieses, ich weiß, was ein Verständnis auslösen kann. Und wenn es jemand nicht weiß, weil es gab ja auch vielleicht einen Zeitpunkt, wo das Kind es selber noch nicht wusste, dass es diese Einschränkung hat. Und was hat dieses Wissen und diese Diagnose ausgelöst, auch an Erleichterung, auch an Möglichkeiten, neue Wege und neue Lösungen zu finden? Und auch, wo wir als Bezugspersonen jetzt einfach auch merken, okay, unser Wissen, unser Verständnis ist schon ein Riesengewinn auf der ganzen Sache. Und das trifft eben auch in Bezug auf die leiblichen Eltern oder die leibliche Mutter zu. Und das Zweite ist, es gibt natürlich Mütter, die versuchen jetzt durch Alkohol ihr Kind abzutreiben zum Beispiel, weil sie wirklich eine Ablehnung gegen das Kind haben. Aber das sind wenige. Die allermeisten Mütter sind überfordert damit sie wissen nicht, was der Alkohol auslöst. Die allermeisten Mütter wollen etwas Gutes für ihre Kinder, aber sie kriegen es selber nicht hin. Und auch da kann man ja wieder anknüpfen, ne? Der junge Mensch mit FASD möchte etwas Gutes, aber kriegt es nicht hin. Und ganz ehrlich, wir Erwachsenen wollen doch auch manches Gute und kriegen es aber nicht hin. Also einfach diese Barmherzigkeit im Umgang miteinander und mit sich selber reinzubringen und die dann auch der leiblichen Mutter oder den leiblichen Eltern entgegenzubringen, dass ich einfach mal, ohne dass ich dafür jetzt, ich brauche keinen langen Brief von der Mutter dafür, sondern es ist für mich eine Haltungsfrage zu sagen, ich gehe einfach mal davon aus, dass die Mutter es gut gemeint hat, aber nicht hingekriegt hat. Und alleine diesen Change in der Haltung, der bewirkt schon was. Es ist ganz vieles individuell, wie du gesagt hast. Und manche Fragen kann ich vielleicht nicht beantwortet kriegen oder beantworten sich auch erst im Laufe des Lebens. Das ist natürlich ein Rucksack und ich brauche dafür Begleitung und auch einfach immer wieder mal diese Trauer zulassen. Also du hast ja auch schon einen Podcast mit Sonja gemacht zum Thema Biografiearbeit und das war ja da auch ein Punkt zu sagen, wie kann ich Trauer im Leben zulassen, dass einfach Dinge nicht geworden sind oder nicht so sind oder waren, wie wir sie uns gerne gewünscht hätten und dass ich darüber auch traurig sein darf. Und auch Pflegeeltern dürfen traurig sein darüber, wenn sie so eine Diagnose bekommen. Einmal für sich selber, weil es das eigene Leben ja beeinflusst und dann aber auch fürs Kind, weil das eben wirklich, wie du es gesagt hast, ein Rucksack ist.
Was würdest du dir denn eigentlich von so gesellschaftlich wünschen im Umgang mit FASD und diesem ganzen Themen? Gibt es so etwas, wo du denkst, das würde ich mir eigentlich wünschen, wenn ich irgendwie schaue, wie das Thema FASD in 20 Jahren betrachtet wird? Was wären so Punkte, wo du sagen würdest, dann hat sich einiges getan?
Ja, wow, in 20 Jahren. Okay, also mir fallen spontan drei Sachen ein. Ich würde mir wünschen, dass wir in unserer Gesellschaft einen sensibleren Umgang mit Alkohol finden, weil Alkohol ja wirklich eine sehr anerkannte Droge ist, die auch nicht schlimm ist, wenn man die zu sich nimmt und auch nicht, wenn man viel zu sich nimmt. Genau da würde ich mir mehr Verantwortung wünschen und ich denke, dass man da gesetzlich einiges auf den Weg bringen könnte, um das mehr zu regulieren. Dann so kleine Sachen wie, ich schreibe das auf jede Alkoholflasche drauf oder manchmal gibt es ja Schilder irgendwo, don't drink and drive, da sind wir schon, da haben wir diese Sensibilisierungsarbeit total gut hingekriegt. Im Straßenverkehr ist richtig blöd, weil du könntest damit dich gefährden, jemand anders gefährden etc. Und zu sehen, okay, ich gefährde vielleicht jemand, der gerade noch unsichtbar ist, der gerade noch in mir drin lebt, aber für sein ganzes Leben. Ich glaube, dass wenn wir das wollen als Gesellschaft, dass wir durchaus viele Ideen entwickeln, wie wir das dann auch umsetzen können. Das Zweite, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir das als ganz normale Wissensvermittlung mit einbauen in Ausbildung, in Studiengänge, auch in die Schule. Ne? Die Kinder haben in der 4. Klasse schon Sexualunterricht. Warum mache ich da nicht 2 Stunden mal dazu? So, also das ist jetzt eigentlich nichts, was furchtbar schwer ist. Und trotzdem, ich weiß nicht, warum es nicht oder warum es noch so wenig passiert. Ne? Es gibt ja natürlich auch schon viele Bestrebungen. Genau, aber ich denke, dass wir da durchaus ein bisschen an Geschwindigkeit zulegen dürfen. Und das Dritte, was ich mir wünsche, ist, dass Menschen, die eine Einschränkung haben, dass sie wirklich Unterstützung erfahren. Und da sind jetzt tatsächlich einfach unsere Hilfesysteme, unsere Ämter gefragt, dass sie diese Unterstützung auch auf die Straße bringen und nicht immer wieder versuchen abzustreiten oder dann Pflegeeltern oder anderen Bezugspersonen oder Betreuungspersonen das Leben schwer zu machen mit irgendwelchen Anträgen, die nicht bearbeitet werden oder nochmal eine Ablehnung etc., dass wir da auch wirklich mehr, ja, auch da würde eine Aufklärung helfen. Das ist natürlich schwierig, in Berufe reinzukriegen, die jetzt dann solche Plätze ausfüllen, aber dass, wenn ich für Inklusion und für Menschen mit Behinderung zuständig bin, dann sollte ich eigentlich über solche Behinderungsbilder Bescheid wissen und einfach zu wissen, FASD ist ein ganz besonderes Behinderungsbild, weil es eben nicht darum geht, dass ich im Rollstuhl bin oder eine Seheinschränkung habe, was irgendwie von außen sichtbar ist, sondern dass die Behinderung darin liegt, dass ich mein Verhalten nicht so auf die Straße bringen kann, wie ich es gerne hätte und dass ich eben diese Selbstständigkeitsentwicklung nicht so habe wie ein Mensch mit einem gesunden Gehirn. Und ich denke, dass wir da als Gesellschaft Verantwortung übernehmen müssen und zwar bis ins Letzte durchgedacht, was das dann alles auch bedeutet.
Wow, sehr gut. Für so spontan, mega. Dieses Leben jetzt mit Kindern, die FASD haben, ist bunt und total vielfältig. Und es ist schon so, dass es natürlich viele Pflegekinder gibt, die FASD haben. So, und auch in Vorbereitung wird natürlich auch darüber gesprochen, was können Sie sich eigentlich vorstellen, was für ein Pflegekind könnte denn hier einen Platz haben. Und da wird natürlich auch zu dem Thema FASD, es wird besprochen. Kann ich mir das vorstellen, so ein Kind ein Zuhause hier bieten zu können oder nicht? Andererseits, genauso wie du es gesagt hast, ist es halt auch so, dass Pflegekinder halt auch an der Stelle eine Wundertüte sind, weil das...
Schönes Wort dafür, ja.
Also dieses, weil die Themen einfach nicht immer komplett ersichtlich sind. Und gerade sowas wie FAS zu diagnostizieren, du hast es eben gesagt, man erkennt es nicht immer. Man kann nicht direkt sagen, dieses Kind hat FASD. So, dementsprechend sind das jetzt die letzte Frage, eigentlich sind zwei Fragen an der Stelle, weil es geht einmal um die Pflegeeltern, die quasi noch nicht Pflegeeltern sind.
Yeah.
Und andererseits für Menschen, die schon ein Pflegekind haben, wo vielleicht diese Diagnose vielleicht im Raum steht, dass es FAS sein könnte. Wie ist es denn an der Stelle, mit ein Kind mit FAS aufzunehmen, mit den, also über die Anstrengung haben wir gesprochen und was das für Herausforderungen sind und wie ist denn das Leben noch abseits von diesen Anstrengungen? Also welche schönen Momente gibt es eigentlich? Welche Dinge können eigentlich ja so berührend sein für eine Familie, genau diesem Kind auch eine Zuhause zu geben?
Ja. Ich kenne eine Pflegefamilie, die hat gesagt, sie hatte schon erst ein Pflegekind und dann irgendwann nochmal eins aufgenommen und das zweite hatte FAS. Und dann hat sie gesagt zu mir, ich wollte unbedingt nochmal ein Pflegekind aufnehmen, aber nur mit FAS. Und das fand ich so eine großartige Haltung, weil sie den Kindern ein Zuhause geben wollte und ja, weil sie all das bunte Paket einfach mitgenommen hat. So. Und ich glaube, wichtig, gerade wenn ich vor dieser Entscheidung stehe, ob ich ein Kind mit oder ohne FAS aufnehme, dann sollte vorher ehrlich kommuniziert werden, was bedeutet das denn so, um schon so ein bisschen diese Akzeptanz im Kopf durchzugehen und zu wissen, okay, was ist damit tatsächlich verbunden? Und der zweite Schritt, was kann ich tun? Also was sind die kleinen und aber auch die großen Schritte, um das Kind begleiten zu können? So, das sollte ich vorher wissen und dann kann ich auch abschätzen, bin ich persönlich der Typ dafür, dass ich genau das umsetzen kann, was das Kind braucht? Immer auch mit dem Hintergrundwissen, man wächst an seinen Aufgaben. Manches traut man sich vielleicht nicht zu und dann klappt es aber doch. Genau, auch ich habe vorhin gesagt, ne, Sticks für Feiglinge. Also es erfordert, dass wir das Leben mit beiden Händen anpacken. So, genau. Aber das muss ich und sollte ich vorher ehrlich kommuniziert bekommen und nicht diese Erfahrung machen, boah, ich habe schon alles möglich probiert und alles hat nicht gefruchtet und das Kind und wir als Eltern sind schon total frustrierend. Das wäre echt, ja, das ist ja häufig leider der Regelfall, aber schön wäre es, das schon vorher zu wissen. Und dann aber auch, wenn ich jetzt mit einem Kind lebe, was FASD hat, zu wissen, in den allermeisten Fällen habe ich wirklich unfassbar freundliche und herzliche Kinder. Und die einem so das Herz erwärmen und die so auch so eine ganz unvermittelte Art haben. Also die setzen jetzt nicht irgendwie so eine Maske auf, um einem irgendwas vorzuspielen. Genau das ist ja das oft, was uns auch so ärgert, wo man denkt so, ne, jetzt würde eine Maske wäre jetzt gerade mal hilfreich. Du musst nicht immer so sein, wie du bist. Aber im Supermarkt ist es nervig, aber im Strandurlaub kann es auch total schön sein. Einfach so dieses Unvermittelte und dieses ganz echt im Leben sein und mit beiden Füßen im Hier und Jetzt stehen. Das erlebt man mit Kindern mit FASD manchmal eben mehr wie mit anderen Kindern. Und es gibt ganz, ganz viele schöne Momente. Und ich kenne eine Pflegemutter, die hat drei Geschwisterkinder, alle drei mit FAS. Und sie sagt, sie lachen so viel zu Hause. Und einfach was für eine tolle Einstellung. Und sie hat auch, es ist total herausfordernd so. Also es ist nicht, dass es nur weil sie jetzt viel Spaß haben, ist das alles irgendwie locky-flocky so, ne? Aber einfach zu sagen, man ist eingeladen, ganz vieles mit Humor zu nehmen, aber das braucht auch ein bisschen den Abstand zu sich selber nicht so ernst zu nehmen, mal 5 Grade sein zu lassen oder zu sagen, cool, du hast schon wieder die Süßigkeiten aus der Kammer geklaut, herzlichen Glückwunsch, und sich nicht drüber aufzuregen. Also vieles lädt einen ein, seine typischen Einstellungen nochmal grundlegend zu überdenken. Und ich finde, das ist auch eine spannende Aufgabe im Leben, sich ändern zu wollen, auch anders leben zu wollen, als man das bisher so getan hat. Und das kann richtig gut werden. Ja.
Wir sind jetzt an der Stelle am Ende vom Podcast. Wir konnten vieles besprechen, aber halt bei weitem nicht alles besprechen. Wenn ich jetzt noch mehr Themen oder mich für dieses Thema FASD interessiere und einfach noch mehr Fragen habe, noch mehr darüber was wissen will, was kann ich denn an der Stelle tun? Was sind gute Adressen? Wo kann ich mich informieren zu diesem Thema?
Danke, Steffen. Also ich habe ja schon am Anfang erwähnt, dass ich jetzt nicht mehr konkret mit den Kindern zusammenarbeite, sondern jetzt da nochmal umgeschwenkt bin, um zu gucken, wie kann ich die Bezugspersonen stärken, um mit den Kindern zu arbeiten. Genau, wenn ihr euch jetzt noch mehr für das Thema FASD interessiert, dann kommt zum Online-Elternaustausch. Das ist immer cool, da haben wir immer neue Themen und ihr habt eben auch die anderen, die dann nicken. Und man hat eben nicht nur jetzt mich als Referentin, sondern eben auch die anderen, mit denen man sich austauschen kann. Und gleichzeitig biete ich eben auch hier im Raum Mittelhessen, jetzt konkret in Marburg, Seminare und Weiterbildungen dazu an. Jetzt zum Beispiel 5. 6. Mai ist ein Tagesseminar bzw. 2 Tage. Und ab Ende August startet eine ganze Weiterbildung, die für 1,5 Jahre geht und mit einem Zertifikat endet. Und wo ihr euch wirklich richtig tief da rein begeben könnt und dann echt auch Experten werdet für dieses Thema, um für die Kinder und Jugendlichen wirklich an dieser Stelle wieder ein gutes Umfeld und ein gutes Lernen zu ermöglichen. Wenn ihr daran Interesse habt, zu dem Seminar oder zu der Weiterbildung zu kommen, dann könnt ihr entweder eine E-Mail schicken an sarah.platt@kumi-weiter-bilden.de oder ihr schaut einfach in die Notizen hier unter dem Podcast. Dort wird es auch nochmal aufgeführt sein, wie ihr mich erreichen könnt.
Sarah, vielen, vielen Dank. Ich habe sehr viel gelernt, was FASD an der Stelle eigentlich auch heißt, auch im Alltag heißt, und fand jetzt aber auch deine die Haltung, die du hattest an der Stelle super, dass man halt nicht nur auf die Defizite schaut,
ja, unbedingt.
Und irgendwie, wo liegen die Gefahren, wie belastet sind die, sondern dass FASD-Kinder auch erstmal einfach Kinder sind und die sind da. Und da gibt es natürlich auch schwierige, anstrengende Momente, aber auch sehr viele schöne Momente. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir. Danke, Steffen, für dein Interesse und deine Aufmerksamkeit. Hat mir Spaß gemacht, mit dir sich zu unterhalten.
Super. Vielen Dank.
Cool.
Das war mein Gespräch mit Sarah Blatt zum Thema Leben mit FASD. Eine Folge, die zeigt, wie wichtig es ist, Verhalten einzuordnen, Zusammenhänge zu verstehen und Kindern mit einer klaren, wertschätzenden Haltung zu begegnen. Vielen Dank, Sarah, für die Einblicke und deine Perspektive. Wenn du mehr über das Thema erfahren möchtest oder dich für das Leben als Pflegefamilie interessierst, findest du weitere Informationen auf unserer Website. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.